True Criminology, der Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und mein Name ist Nicole Bögelein, ich bin Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Der Titel unserer heutigen Folge ist ja etwas provokant. Wir fragen, sind Frauen bessere Menschen? Und unter dieser Überschrift sehen wir uns die Zusammenhänge von Geschlecht und Kriminalität an. Wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik ansehen und uns nur auf die verlassen würden, wäre die Antwort vermutlich ja, weil von den allen Tatverdächtigen, die 2022 registriert wurden, nur ein Viertel Frauen waren. Das ist jetzt keine Besonderheit für 2022, das ist regelmäßig immer so. Auch bei den Opfern sind Frauen übrigens seltener vertreten, da stellen sie ungefähr 40% der registrierten Opfer. Damit ist Geschlecht der bedeutendste Unterschied hinsichtlich der registrierten Kriminalität.
Es ist natürlich wie immer, wir gucken uns jetzt Gesamtkriminalität an. Würde man sich jetzt bestimmte Bereiche anschauen, dann sieht es wieder etwas anders aus von der Verteilung. Aber insgesamt zeigt sich auf jeden Fall ein deutlicher Männerüberschuss.
Genau, und anders sieht es tatsächlich aus, wenn man mal sich die Deliktschwere anschaut. Denn wir sehen, dass tatsächlich der Anteil von Frauen als Täterinnen weiter sinkt, je schwerer das Delikt ist. Also gerade bei Gewaltdelikten beispielsweise sind Frauen ganz selten beteiligt, aber bei so Alltagsdelikten, vor allen Dingen auch Betrugsdelikten und ähnlichen, sind Frauen dann doch häufiger vertreten. Sie verüben in der PKS am ehesten Eigentumsdelikte, beispielsweise Ladendiebstahl, und Betrugsdelikte einschließlich Leistungserschleichen, also das Fahren ohne Fahrschein. Wobei man sagen muss, dass ja gerade diese Eigentumsdelikte auch insgesamt in der PKS einen sehr großen Anteil haben. Allgemein kann man formulieren, dass Frauen Delikte mit weniger schweren Schäden verüben, dass sie seltener rückfällig sind und dass es so gut wie keine Frau gibt, die wirklich dauerhaft straffällig ist. Sogenannte Chronic Offenders nennen wir die in der Kriminologie, gibt es als Frauen ganz, ganz selten.
Jetzt könnte es natürlich sein, dass wir es mit einem Hellfeld-Effekt zu tun haben. Wir haben ja in der zweiten Folge unserer ersten Staffel uns die PKS genauer angeguckt und da ja an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass die PKS viele Fallstricke hat, dass man sie nicht einfach so eins zu eins interpretieren kann, sondern einiges immer beachten muss. Und jetzt könnte es ja hier zum Beispiel sein, dass man annimmt, vielleicht werden Frauen einfach nicht so oft angezeigt, von der Polizei erwischt und landen deswegen im sogenannten Hellfeld einfach nicht so häufig wie Männer. Da hilft uns in der Kriminologie ja immer die Dunkelfeldforschung und auch hier zeigt sich aber, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Es gibt bestimmte Delikte, wo wir das weniger sehen, zum Beispiel bei bagatellhaften Delikten, jugendtypischen Delikten, also das, was so jugendtypisch ist an abweichendem Verhalten, das sehen wir natürlich auch in der Entwicklung von Mädchen. Aber wenn wir uns Gewalt anschauen, schwerere Straftaten, dann zeigt sich auch im Dunkelfeld, dass es große Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen seltener schwere Gewaltstraftaten begehen.
Woran könnten jetzt diese Unterschiede liegen, die wir sowohl im Hellfeld als auch im Dunkelfeld sehen? Wir gehen mal ein paar Erklärungen durch, die in der Kriminologie vorhanden sind. Und kleiner Spoiler, eine ganz definitive Antwort kann man darauf nicht geben. Was zunächst mal augenfällig erscheint, wenn wir über Geschlecht sprechen, ist ja das, dass man sagt, aha, das hat doch bestimmt biologische Ursachen. Da muss ich noch was einfügen, denn wir sprechen hier ganz selbstverständlich in Anführungszeichen immer von Männern und Frauen, haben aber nicht, was ja eigentlich im Moment viel diskutiert wird, das sogenannte dritte Geschlecht auf dem Schirm. Das liegt daran, dass die offizielle Kriminalitätsstatistik einfach nur nach Männern und Frauen differenziert und auch das Dunkelfeld, die Studien erst in den letzten Jahren langsam anfangen, auch mal divers oder anders als Option anzugeben, wenn eben Menschen bei Befragungen sich definieren sollen. Aber das Gros der Studien, auf die wir zurückgreifen können, einfach bisher in dieser Zweigeschlechtlichkeit lebt. Und von daher machen wir die hier in diesem Podcast auch.
Und auch nicht so etwas wie soziales Geschlecht, Gender mit aufnimmt, Also ganz klar, da müsste die Kriminologie eigentlich noch sehr viel tun, sich bewegen, aber auf das, was man jetzt zurückgreifen kann, da sind das einfach andere Modelle, die hier genutzt wurden.
Genau. Also biologische Unterschiede. Das heißt, da könnte man doch jetzt sagen, okay, körperliche Gründe, hormonelle Unterschiede sind dafür verantwortlich. Man hört dann immer wieder mal was vom
Testosteron.
Das
ist das Testosteron, was die Männer alle irgendwie aktiver macht, gewalttätiger macht oder so.
Genau, oder der unterschiedliche Körperbau oder wie auch immer. Also das sind so ein bisschen die Ideen, aber tatsächlich lässt sich diese Theorie so nicht stützen. Und zwar unter anderem wegen eines Problems, das wir auch aus anderen Bereichen der Forschung, zum Beispiel der Medizin, kennen. Die meisten Studien, die nämlich das erforscht haben, haben rein männliche Stichproben untersucht. Und dann ist es natürlich schwierig. Also man kann sagen, aha, Männer, die sich abweichend verhalten, haben das und das und das. Aber wir sehen ja nicht, haben Frauen das vielleicht auch oder haben sie das nicht? Also zumindest nicht in der statistischen Sauberkeit. Und insofern, ja, wissen wir einfach relativ wenig über die Rolle von neurobiologischen Faktoren und überhaupt körperlichen Faktoren in Bezug auf abweichendes Verhalten bei Frauen. Und damit sind diese Befunde eindeutig zu begrenzt, als dass wir daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen könnten.
Letztendlich hat man heute ja auch gar nicht mehr so diese Vorstellung, dass es eine feste biologische Anlage gibt, mit der wir einfach so auf die Welt kommen und die dann wirkt. Dieser alte Anlage-Umweltstreit, also was ist es, unsere biologische Ausstattung oder das, was wir erleben in der Familie, in der Sozialisation, das wird ja heute nicht mehr so geführt, weil es die Erkenntnisse gibt, dass diese Biologie, unsere biologischen Anlagen auch gar nicht so statisch sind, sondern auch wieder von den sozialen Einflüssen veränderbar sind. Und du hattest ja eben die Hormone angesprochen, auch so etwas verändert sich ja unser Hormonhaushalt und ist auch durch soziale Einflüsse auch beeinflussbar. Also insofern, Männer haben nicht die ganze Zeit nur hohe Testosteronwerte. Auch das verändert sich und je nachdem, was man erlebt, verändert sich auch Hormonausschüttung. Also man kann das gar nicht so statisch betrachten. Letztendlich ist der Gegenpart ja von dieser Vorstellung, es gibt biologische Unterschiede, dass es Sozialisationsunterschiede gibt. Also die Erklärung, Männer und Frauen sind unterschiedlich, weil sie unterschiedlich erzogen und unterschiedlich sozialisiert werden. Und das wirkt sich dann auch, so die Erklärung, auf abweichendes Verhalten aus. Die Brille, durch die wir auch das Verhalten von Kindern sehen und bewerten, das ist ja auch wieder kulturell gefärbt. Und so gibt es viele Studien, Experimente, die zeigen, dass halt Mädchen auch anders als Jungen behandelt werden. Also zum Beispiel sehr aktives Verhalten von Jungen halt eher toleriert werden. Der ist halt wild, ist halt ein Junge, die raufen halt. Ne, da haben wir vielleicht auch schon so Gewalt, die irgendwie legitimiert wird, die irgendwie als normal gesehen wird. Jungen müssen sich halt raufen und ausprobieren. Bei Mädchen werden die eher angehalten, sich ruhiger zu verhalten. Und diese Verhaltensanforderung, Erwartung, das spüren natürlich Kinder auch sehr schnell, was von ihnen erwartet wird. Und so die Idee der Sozialisation, dass damit auch Geschlechterrollen weitergegeben werden, indem ihr Jungen und Mädchen einfach anders behandelt werden. Und das heutzutage ja weniger intendiert wirklich, dass Eltern sich hinsetzen und sagen, unsere Jungs erziehen wir jetzt anders als unsere Mädchen. Das passiert natürlich sehr viel unbewusst, weil wir einfach diese ganzen Erwartungen, kulturellen Vorstellungen auch irgendwo in uns tragen und je nachdem, wie sehr man sie reflektiert, dann auch weitergibt.
Und das zeigt sich dann wiederum im Verhalten von jungen Frauen und jungen Männern, weil die tatsächlich ihre Freizeit oft unterschiedlich gestalten. Also wir sehen, dass junge Frauen eher konventionellen Freizeitaktivitäten nachgehen. Also das heißt irgendwie Vereinen angehören, also so ein ganz angepasstes Freizeitverhalten zeigen. Sie stärkere soziale Bindungen haben, ist ja auch sowas, diese Beziehungsarbeit und Ebene, die häufig eben dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben wird. Und zugleich sind sie einer höheren informellen Sozialkontrolle ausgesetzt.
Informelle Sozialkontrolle, das meint eigentlich alles, was wir ständig tun. Wir kontrollieren uns ja in unserem Verhalten. Das hört sich so negativ an, Kontrolle, aber eigentlich ist es ein ganz wichtiges Instrument auch des sozialen Zusammenlebens. Also wenn Ihr Nachbar im Treppenhaus an Ihnen vorbeigeht und nicht grüßt, dann werden Sie vielleicht einen komischen Blick irgendwie geben. All das sind schon so kleine Formen, wie wir uns halt kontrollieren. Und wir wissen ja, was die Erwartungen der anderen sind und dass wir vielleicht ja negative Reaktionen bekommen, wenn wir uns nicht an die Erwartungen halten. Und deswegen verhalten wir uns angepasst entsprechend. Das ist so die Idee von Sozialkontrolle. Und die informelle ist das, was wir alle tun. Die formelle ist dann das, was von staatlicher Seite, also Polizei etc. ausgeübt wird.
Und gerade im Jugendbereich ist elterliche Sozialkontrolle auch nochmal Thema. Wie lange spätabends dürfen Mädchen raus oder wie lange dürfen Jungs raus? Mit wem dürfen die sich treffen? Was dürfen die tun?
Ja. Also Mädchen haben vielleicht einfach weniger Gelegenheit für Kriminalität.
Tatsächlich sehen wir, dass junge Frauen seltener Cliquen oder Peer Groups, also gleichaltrigen Gruppen, angehören, die ihre Freizeit unstrukturiert verbringen. Und das ist ein Risikofaktor für abweichendes Verhalten. So ein bisschen, ich sag jetzt mal, rumhängen und mal gucken und irgendwie nicht so richtig was vorhaben. Und dann kommt dazu häufig noch das Alkoholtrinken, das in diesen Gruppen auch häufiger gemacht wird. Und Alkohol wiederum hat eine kriminalitätsfördernde Wirkung. 3 von 10 aufgeklärten Gewaltdelikten passieren unter Alkoholeinfluss. Und wenn dann eben Mädchen sich nicht in solchen Kontexten aufhalten, nicht entsprechend Alkohol konsumieren, dann sinkt auch schon wieder die Gelegenheit, sich abweichend zu verhalten.
Sicherlich kann das eine Erklärung sein, die informelle Sozialkontrolle, wie ist man eingebunden, die Verhaltensanforderungen auch, die geschlechterspezifisch sein können und auf der anderen Seite vielleicht auch, wenn wir nochmal so an Sozialisation, Verhaltensweisen denken, dass bei Jungen auch eher eine gewaltlegitimierende Einstellung gefördert wird. Das ist sicherlich etwas, was auch mehr im Wandel ist. Aber wenn wir nochmal an ja so Erziehungsvorstellungen denken, dass ein echter Mann sich auch durchsetzen muss, sich verteidigen können muss, nicht eine Lusche sein soll und so, also all diese Worte und Bilder, die gibt es ja heute auch noch, dann ist das natürlich auch etwas, was die höhere Gewaltbelastung von Männern erklären kann, dass sie einfach mit gewaltlegitimierenden Männlichkeitsvorstellungen auch aufgewachsen sind, wo das zum echten Mann auch dazugehört.
Genau, und sozusagen die Frage, die man dahinter sich so ein bisschen vorstellen kann, ist die, wem bringt es mehr? Also wenn wir in dieser Zweigeschlechtigkeit bleiben und sagen, okay, wir sehen, dass Gewalt so viel häufiger von Männern verübt wird, dann kann man sich fragen, okay, bringt es denen vielleicht mehr? Und dann war jetzt die Antwort eben die, ja, vielleicht kommt da die Anerkennung her, die man daraus ziehen kann für Männer. Aber für Frauen wäre es ja eher etwas, was dem Bild, das sie bitte erfüllen mögen, zuwiderläuft und widerspricht, sodass da eine Gewalthandlung eher negative Folgen hätten und auch negativ für ihre Fremdwahrnehmung sein könnte. Und von dieser Sozialisation und dieser Idee, wie Männer und Frauen sein sollen, die sich auf das Leben der Menschen auswirkt, könnte es natürlich auch sein, dass es dazu führt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Rollen und Positionen in der Gesellschaft einnehmen und diese Rollen und Positionen wiederum sich unterschiedlich auf Kriminalität auswirken. Da gibt's zum einen die Idee, Frauen sind eben tendenziell im primären Lebensumfeld eher zu Hause und geschützter und da wird man nicht dazu verleitet, dass man sich irgendwie abweichend verhält. Männer dagegen, die sind ja stärker in der Welt und folgen einem Druck, finanziell gut aufgestellt zu sein und erfolgreich zu sein. Und daraus könnte sich Kriminalität ableiten, also irgendwie Geld beschaffen, betrügen, was weiß ich. Man hört, Frauen sind häuslich, Männer sind in der Welt. Man hört dieser Überlegung das Alter auch so ein bisschen mit an. Also da hat sich ja doch sehr viel geändert. Beide Geschlechter sind heute durchaus in der Welt und aktiv, aber genau, trotzdem gibt es vielleicht noch die ein oder andere Rolle oder auch berufliche Position, die von Männern stärker eingenommen werden als von Frauen. Und weiterhin ist es so, dass Frauen gerade in den Anfangsjahren mehr Care-Arbeit übernehmen und dadurch vielleicht dann doch in anderen Zusammenhängen gebunden sind. Also auch das mag ein Stück weit mit reinspielen.
Ein ganz anderer Erklärungsansatz dafür, dass wir so wenig Frauen sehen im Hellfeld, ist, dass man sagen könnte, die sind genauso kriminell, genauso abweichend, aber sie kommen einfach nicht so oft ins Hellfeld wie Männer. Ich hatte eben schon gesagt, wir haben uns ja schon Dunkelfeld angeschaut. Insofern können wir diese These gar nicht so sehr unterstützen. Die Idee dahinter wird so als Ritterlichkeitsthese genannt. Und zwar, dass das Verhalten von Frauen halt seltener wirklich als Straftat dann gesehen wird und sie seltener angezeigt werden, seltener angeklagt und auch seltener verurteilt werden, einfach weil man Frauen eben prosoziales Verhalten eher zuschreibt und dann das irgendwie eher dadurch erklärt, dass es eine Notlage gibt und dergleichen. Also dass man sozusagen das gleiche Verhalten von einer Frau einfach nicht so schlimm findet wie von Mann, weil Frauen per se ja als eher gut, sozial, fürsorglich gesehen werden.
Und es nicht nur in der Anzeige, sondern die Ritterlichkeitsthese geht weiter und sagt dann eben, gerade auch die Institutionen, Staatsanwaltschaften, Gerichte, würden sich Frauen gegenüber besonders nachsichtig zeigen und immer so ein, ich sag jetzt mal, Frauenbonus mit einpreisen, sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, also vielleicht eher einstellen und vielleicht auch eher dann freisprechen oder wie auch immer. Die These kommt aus den 50er Jahren, das hört man ihr vielleicht ein bisschen an, denn zu der Zeit war auch die Justiz rein männlich besetzt. Das soll jetzt nicht heißen, dass auch Frauen sich entsprechend in diesem System so verhalten können, aber das war sozusagen die Idee, dieser rein männliche Apparat, der verurteilt oder verfolgt eben keine Frauen.
Es gibt Studien, die aber zeigen, dass das nicht der Fall ist. Dabei hat man sich Strafakten angeschaut, beispielsweise, da kann man ja ziemlich gut sehen, wie sind die Ergebnisse der Urteile. Man kann ähnliche Straftaten miteinander vergleichen. Und hier zeigt sich, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Frauen sogar strenger behandelt wurden und eher Geldstrafen zahlen mussten als Männer in diesem Fall.
Genau, da scheint sich dann sozusagen gegen die Frauen sogar zu wenden, dass man annimmt, dass Frauen sich angepasst oder compliant, wie man in dem Zusammenhang auch sagt, verhalten. Und möglicherweise war dann die Entscheidung der Justiz tatsächlich die, dass sie sagt, naja, die werden das schon bezahlen. Wir sind gewohnt, dass Frauen sich an Auflagen halten, weil so sind Frauen nun einmal, dann können wir das so entsprechend machen.
Oder man könnte es ja auch wieder mit den verschiedenen Rollenerwartungen auch erklären, ne, dass man abweichendes Verhalten bei Männern dann auch eher toleriert als normal ansieht. Und wenn Frauen Straftaten begeht, dann ist das besonders bestrafungswürdig quasi, weil sie halt so besonders abweichen von ihrem eigentlichen Rollenmodell. Also man weiß es natürlich nicht, das sind so mögliche Erklärungen, wie es dazu kommt, dass RichterInnen hier unterschiedlich geurteilt haben.
Ganz insgesamt sind wir jetzt davon ausgegangen, dass wir die Frage stellen dürfen und das interessant genug auch für eine Podcast-Folge ist, wie die Geschlechtsunterschiede in Bezug auf Kriminalität sind. Man könnte jetzt nochmal einen ganz großen Schritt zurückgehen und ganz kritisch gucken und fragen, warum denken wir eigentlich so männerzentriert? Also warum denken wir eigentlich, dass das Kriminalitätsaufkommen der Männer sozusagen eben das Normale, der Standard ist und wir jetzt erklären müssen, warum Frauen sich eigentlich weniger entsprechend verhalten? Denn die Erklärungsansätze können zwar im Umkehrschluss auch immer erklären, warum Männer sozusagen sich mehr abweichend verhalten, aber die Anlage war doch erstmal die zu erklären, warum eigentlich Frauen sich weniger abweichend verhalten.
Das stimmt. Männer die Norm und bei der Frau ist es erklärungswürdig.
Genau, und wenn man diese Perspektive mal einnimmt, dann sollte man zumindest auch nochmal so größere gesellschaftliche Konzepte hier mitdenken und eben fragen, welche gesellschaftlichen Mechanismen stecken eigentlich dahinter, dass Unterschiede bei Geschlechtern so sind, dass die konstruiert werden, dass die hinterfragt werden. Und man landet dann vermutlich dabei, eben auch die patriarchale Struktur der Gesellschaft an sich nochmal in den Blick zu nehmen und deren Folgen in Bezug auf Kriminalität und Kriminalisierung. Man kann dann nochmal nach den gesellschaftlichen Mechanismen fragen und danach, welche Bedingungen patriarchale Strukturen eigentlich haben in Bezug auf Kriminalität und Kriminalisierung. Und dann könnte man dahin kommen zu sagen, ja, patriarchale Gesellschaften entwickeln eben spezifische Kontrollmuster gegenüber Frauen und das führt dann halt zu unterschiedlichen Gelegenheiten für Kriminalität. Also nochmal etwas größer gedacht als das, was wir vorhin schon hatten mit der informellen Sozialkontrolle, sondern eben tatsächlich auf so einer Gesellschaftsmakroebene gedacht. Und das führt dann eben auch dazu, dass es geschlechtsspezifische Reaktionsmuster in Konfliktlagen gibt. Und all das zusammen könnte dann zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Kriminalität führen.
Zusammengefasst, Frauen begehen im Hellfeld nur ein Viertel der Taten. Je schwerer die Straftat ist und je mehr Schäden sie anrichtet, umso geringer ist der Anteil von Frauen. Dies sehen wir auch in Dunkelfeldbefragungen. Letztendlich kann man das nicht auf eine Ursache zurückführen, sondern verschiedene Ursachen und Erklärungsansätze sind hier möglich.
Damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.